Guten Tag, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Nach diesem Stummfilm als Einleitung, das war schon ein kleiner Besuch beim Josua-Altar auf dem Berg Ebal im militärischen Sperrgebiet der sogenannten Westbank, des Westjordanlandes. Nun, wir wollen uns mit dem Geheimnis um den Josua-Altar beschäftigen, und um dieses Geheimnis zu lüften, müssen wir in einem ersten Teil etwas zeitlich noch weiter in die Vergangenheit zurückkehren als Josua selbst, der ja Israel nach dem Auszug aus Ägypten ins verheißene Land hineingeführt hatte. Wir müssen zurückgehen bis zu Abraham. Darum in einem ersten Teil, überschrieben mit Abraham in Sichem, 2036 vor Christus, werden wir sehen, was dort nach der Bibel geschehen ist. Und das wird uns sehr helfen, um zu verstehen, was es mit diesem Geheimnis des Josua-Altars auf sich hat. In einem zweiten Teil werden wir uns mit Moses Anweisungen, die er ganz am Ende der 40-jährigen Wüstenwanderung in seinen 8 Abschiedsreden an das Volk Israel, also gerade vor seinem Tod, weitergegeben hat. Und zwar Anweisungen im Blick auf den Bau des Josua-Altars auf dem Ebal. Das war also am Ende der Wüstenwanderung, darum können wir das nach der strikten Chronologie der Bibel genau datieren auf 1566 vor Christus. Und schließlich, dann kommen wir zum Ziel. In einem dritten Teil geht es um Josuas Ausführung, und das geschah noch im selben Jahr. Mose starb, Josua führte das Volk ins Land hinein, Josua und das Volk Israel eroberten Jericho, danach Ai und schließlich gingen sie nach Sichem und eben auch auf den Ebal. Also, erstens Abraham in Sichem. In 1. Mose 12, Vers 6 wird beschrieben, wie Abraham ins Land kam, ins verheißene Land, nachdem ihn Gott aus Ur in Chaldea, heutiger Südirak, herausgerufen hatte. Und da liest man, und Abram, das war sein früherer Name, später hieß er dann Abraham, und Abram durchzog das Land bis zu dem Ort Sichem, bis zu Terebinth Mores. Und die Kanaaniter waren damals im Land. Und der Herr erschien dem Abram und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Der erste geografische Ort, der in der Bibel erwähnt wird, nachdem Abraham das Ziel, das verheißene Land, erreicht hatte, ist Sichem. Und das ist sehr speziell. Denn wie Sie sehen auf der Karte, das befindet sich in dem heutigen sogenannten besetzten Westjordanland. Die UNO sagt, Israel hat kein Anrecht auf das Westjordanland. Und die Bibel in dieser Geschichte, die 4000 Jahre älter ist als die UNO, wird gesagt, dass Abraham ausgerechnet dahin kam und dort sei ihm der Herr, der Gott der Bibel, erschienen und hat ihm dort die Verheißung gegeben: Deinem Samen, deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Sie sehen, das ist sehr brisant, also weltpolitisch brisant. Und als Dank für diese Landzusage hat Abraham dort in Sichem einen Altar gebaut. Nun, was ist Sichem heute? Das ist Nablus. Sie sehen diese große Palästinenserstadt zwischen den Bergen Garizim und Ebal. So schön eingerahmt. Sichem, auf Hebräisch spricht man aus Schem, aber es ist das Gleiche. Das bedeutet Schulter. Und warum hat man diesem Ort in biblischen Zeiten den Namen Schem gegeben, Sichem? weil es eben schön zwischen den Schultern von dem Berg Garizim und dem Berg Ebal liegt. Also Sichem kann bedeuten Schulter oder auch Bergabhang. Das Wort hat beide Bedeutungen. Jetzt sehen Sie hier eine der größten Palästinenserstädte in dem sogenannten besetzten Westjordanland. Nun, Sie werden ja sehen, was der Trump-Plan in Kürze bringen wird. Es gibt so Hinweise, dass das zu einer Annexion mindestens großer Teile des Westjordanlands von Seiten Israels führen könnte, verbunden mit einem grandiosen Angebot finanzieller Art für die Palästinenser. Aber ich will nicht vorausgreifen. Wie gesagt, Abraham dankte Gott an diesem Ort mit dem Bau eines Altars. Und nun das Besondere ist, und da haben die Deutschen eine ganz wichtige Rolle gespielt, nämlich dieser Ort wurde ausgegraben im 20. Jahrhundert. Exakt der Ort, wo Abraham in Sichem diesen Altar gebaut hatte. Und da spielte eben die Arbeit eines deutschen Archäologen eine große Rolle. Sie sehen hier die Häuser von dem Großraum Nablus heute. Und dieses freigelassene Gebiet da zwischen den Häusern, das ist die Ausgrabungsstätte des 20. Jahrhunderts. Und es wird auch heute noch weiter gegraben, genau der Ort, wo das von 1. Mose 12, 6 bis 7 stattgefunden hat. Gehen wir in diese Ausgrabung hinein. Sie sehen, ich habe beschriftet, diese besonders eindrückliche Mauer, die bei den Ausgrabungen ans Licht kam, die Mauer 900. Und weitere Mauern, die grenzen ein größeres Gebiet da in Sichem ab als heiliges Gebiet. Das ist eben dieses Heiligtum von Abraham, wo er seinen Altar gebaut hatte. Ich habe das ja in einem frühen Vortrag hier ausführlicher erklärt, also es ging speziell um Sichem. Aber, nicht wahr, ich habe nicht vergessen, es geht heute um Ebal. Aber die Verlinkung, die Verbindung, die muss eben gesehen und verstanden werden. Dieses heilige Gebiet, das in Josua 24 genannt wird, das Heiligtum des Herrn, ist ganz wichtig, denn Jahrhunderte später nach Abraham, als seine Nachkommen eben tatsächlich ein Volk geworden waren, da hat Josua am Schluss der Eroberungen des verheißenen Landes das ganze Volk Israel nach Sichem an eben diesen Ort versammelt. Und dort, wo Abraham früher seinen Altar hatte, hat Josua dann einen besonderen Gedenkstein errichtet. Ich lese Josua 24, 26, nachdem Josua dem Volk Israel deutlich gemacht hat, ihr müsst auf das Wort Gottes hören und die Gebote Gottes tun, dann können sie im Land bleiben. Aber wenn sie sich von dem Wort Gottes abwenden würden, dann würden sie das Land verlieren und weltweit zerstreut werden. Das beinhaltet seine Rede, indem er Bezug nimmt eben auf all diese Verheißungen, die Mose Israel übergeben musste im Namen Gottes. Und schließlich lesen wir, und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes. Und er nahm einen großen Stein, und ausgerechnet diesen Stein hat der besagte deutsche Archäolog gefunden und als Josua-Stein identifiziert. Damit hat er seine Stelle dann verloren, weil man damals davon ausging, das kann gar nicht sein, denn das würde ja gar nicht mit der Chronologie übereinstimmen. Und damals ging man aus von einer falschen biblischen Chronologie, die gar nicht den biblischen Zahlen entspricht. Und dann war klar, das kann es nicht sein. Und wenn ein so großer Archäologe einen solchen Unsinn erzählt, dann soll er bitte gehen. Der arme Mann musste gehen, aber er hatte trotzdem Recht behalten. Und zwar eben mit der strengen biblischen Chronologie kann man zeigen, das ist genau die Zeit von Josua, Das stimmt genau mit den Zahlen der Bibel überein. Und dieser Stein steht jetzt wieder da. Jede archäologische Arbeit ist ja Zerstörungsarbeit. Nicht wahr? Man gräbt weg und muss sich entscheiden, was lassen wir stehen für all die, die später die Grabungsstätte besuchen. Und man hat sich entschieden, man lässt das stehen. Okay? Und darum steht dieser Josua-Stein so da. Er ist größer als ich, aber das ist ja nicht besonders. Aber sogar größer als meine Frau, die doch einen Zentimeter größer ist. Im Pass sind wir gleich groß. Aber die Realität ist anders. Aber auch sie ist ja nicht überaus groß. Der Stein war noch größer ursprünglich. Er hat Bruchstellen, also der ist durch die Ereignisse der Geschichte ein bisschen gekürzt worden, aber ist immer noch eindrücklich. Er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Sehen Sie, schon bei Abraham wurde die Terebinte erwähnt, in 1. Mose 12. Und hier wird erwähnt das Heiligtum des Herrn. Das ist natürlich nicht die Stiftshütte, denn die war zu der Zeit in Shiloh. Sondern das ist eben dieses heilige Rechteck, wo der Altar von Abraham war. Und Josua sprach zu dem ganzen Volk: Siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein, denn er hat alle Worte des Herrn gehört, die er mit uns geredet hat. Und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. So, dieser erste Teil macht deutlich, warum Sichem in der Bibel ein ganz, ganz wichtiger Ort ist. Das ist der Ort, wo Gott Israel verheißen hat, dass sie dieses Land als Nachkommen Abrahams zum Besitz aus Gottes Hand empfangen sollten. Das ist der Ort, wo Josua den Bund Gottes mit Israel am Sinai nochmals bestätigt hat, auch gerade mit diesem Stein. Nun wollen wir uns in einem zweiten Teil beschäftigen mit Moses Anweisungen. Nicht wahr? Mose musste das Volk Israel, das in Ägypten aus einer Großfamilie zu einem Volk herangewachsen war, aus Ägypten hinausführen, durch die Sinai-Wüste und schließlich ins verheißene Land. Die Eintrittsstelle ins verheißene Land war da. Und zwar sieht man in diesem Satellitenbild das Tote Meer. Das Tote Meer. Und hier sieht man den Jordan, wie er hier einmündet bei der tiefsten Stelle der Welt. Das Tote Meer liegt ja auf circa minus 400 Metern. Und da kommt der Jordan, bringt das Wasser hinein. Nun, Israel hatte seine letzte Lagerung vor der Eroberung des verheißenen Landes hier im heutigen Jordanien, in dieser Ebene, am Fuß des Berges Nebo. Das sind die Gefilde von Moab, wie sie genannt werden in 5. Mose 1. Und da hat Mose die 8 Abschiedsreden aus dem 5. Buch Mose gehalten. Und dann verstarb er. Josua musste darauf das Volk über den Jordan führen und die erste Station war Jericho. Diese Festungsstadt Jericho sollte als erstes fallen, um dann das damit geöffnete Land in Besitz nehmen zu können. Nun, in diesen Abschiedsreden hat Mose viele Ermahnungen und Belehrungen gegeben im Blick auf das Leben, auf das künftige Leben im verheißenen Land. In unserem Zusammenhang sehr wichtig, 5. Mose 27, 12. Wenn ihr über den Jordan gezogen seid, sollen diese auf dem Berg Garizim stehen, um das Volk zu segnen. Simeon und Levi und Juda und Issachar und Josef und Benjamin. Und diese sollen auf dem Berg Ebal stehen zum Fluchen, Ruben, Gad, Aser und Zebulon, Dan und Naphtali. Nun, hier auf dem Bild sieht man wieder sehr schön die zwei Berge, Ebal und Garizim und dazwischen Nablus. Also Josua hatte den Auftrag, wenn er das Volk über den Jordan gebracht haben würde, da sich zu versammeln mit dem ganzen zwölfstämmigen Volk Israel. Und sechs Stämme hatten den Auftrag, hier an und auf dem Berg Garizim zu stehen und sechs Stämme da beim Berg Ebal, an und auf dem Berg Ebal. Dazwischen, werden wir sehen, mussten Priester die Bundeslade, die originale Bundeslade mit den zehn Geboten, den originalen Tafeln drin, mussten sie da in der Mitte tragen, sich aufstellen damit. Und dann mussten eben sechs Stämme den Segen Gottes sprechen. Und sechs Stämme mussten den Fluch Gottes aussprechen. Der Berg Garizim ist hier klar deklariert als Berg des Segens. Da mussten sie aussprechen, was Gott an Segen verheißen hat im Gesetz Mose. Wenn Israel sich an die Bibel hält, welche wunderbaren Gunstbezeugungen Gottes über sie kommen würden. Aber auf dem Berg Ebal, dem Berg des Fluches, da mussten sie verkündigen, die Flüche, die geschrieben sind im Gesetz Mose, die über Israel kommen würden, wenn sie nicht auf das Wort Gottes hören würden. Sie sehen, der Berg Garizim ist der Berg des Segens. Und noch heute, es gibt weit über 20 Quellen auf dem Berg Garizim. Das ist wirklich der Berg des Segens. Und der Berg Ebal, das ist eben im Kontrast dazu der Berg des Fluches. Nun, hier sieht man nochmals Ebal, Garizim, dazwischen Nablus, sechs Stämme auf bzw. an dem Ebal mit dem Fluch, sechs Stämme auf dem Garizim mit dem Segen, so wie das in 5. Mose 27 eben vorgeschrieben ist. Nun, in Josua 8, 30 bis 35, da sehen Sie dann, wie sich das erfüllt hat. Wie Josua das eben ausgeführt hat mit dem Volk, nachdem er Jericho und Ai erobert hatte. Nun noch ein wichtiges Detail. Der Ebal ist 940 Meter hoch. Und der Garizim, der Berg des Segens, nur 881. Und man fragt sich, hat das etwas zu bedeuten, dass der Berg des Fluches höher ist? Und es hat sehr wohl etwas zu bedeuten. Schauen Sie in Ihrer Bibel zu Hause mal nach, 5. Mose 28. Ein Kapitel, wo Mose eine große Aufstellung macht mit Segen und Fluch. Und es ist so, dass die Verse 1 bis 14 beinhalten den Segen Gottes. Grandios, was da gesagt wird. Bei Gehorsam. Aber dann ab Vers 15 bis und mit 68 haben Sie den Fluch. Sehen Sie das Verhältnis? Der Fluch ist viel ausführlicher. Warum? Nun, ich verrate Ihnen schon mal was im Voraus. Weil Gott wusste, dass der Mensch nicht in der Lage sein würde, seine Gebote zu erfüllen. Aber Sie müssen ja daran denken, mit uns Menschen, wir sind so spezielle Wesen, wir sind Wesen, die zur großen Hauptsache denken, dass unser Kern gut ist. Ja? Und dass es auch eigentlich wesentlich daran hängt, ob unsere Umwelt und unsere Ökologie und unser soziales Wesen, dass das gut ist und dann ist der Mensch auch gut. Ja? Und wenn das eben irgendwie stört, dann kann es auch sein, dass der Mensch sehr böse wird. Aber im Grunde ist er doch gut. Nun, Gott wollte mit dem Gesetz uns Menschen zeigen, dass das überhaupt nicht stimmt. Das Gesetz sollte ein Spiegel sein und deutlich machen, wenn wir versuchen, aus eigener Kraft das zu tun, was Gott sagt, dann versagen wir. Und wir kommen nicht unter den Segen Gottes, sondern unter den Fluch Gottes. Nun möchte ich aus diesen Flüchen lesen einen besonderen, der eben da von den Leviten noch zusätzlich zitiert werden musste, als das ganze Volk zwischen Ebal und Gerizim versammelt war. Da mussten Leviten 12 spezielle Flüche aussprechen, und jetzt lese ich den letzten, 5. Mose 27, Vers 26. Verflucht sei, wer nicht aufrecht hält, die Worte dieses Gesetzes, sie zu tun. Und das ganze Volk sage Amen. Jedes Mal musste also das ganze Volk Israel, und das waren vielleicht 2 oder noch mehr Millionen damals, 600.000 erwachsene Männer, und wenn Sie die Frauen dazu rechnen, haben wir 1,2 Millionen, rechnen Sie noch die Kinder dazu, dann sind wir schnell bei 2 und mehr Millionen. Aber das ganze Volk musste jeweils sagen, Amen, so ist es. Männer und Frauen, alle mussten Amen zusammen sagen. Aber was wird hier gesagt? Wer also einmal ein Gebot bricht im Gesetz, steht unter dem Fluch Gottes. Und eine der Flüche in 5. Mose 28, Vers 64, ausführlicher dann dargelegt von Mose, sagt, und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Also wenn Israel das Gesetz nicht einhalten würde, sie kommen unter den Fluch, aber sie werden weltweit zerstreut werden. Und ich nehme das auch schon ein bisschen vorweg. Sie wissen, dass sich das ja ganz dramatisch in der Weltgeschichte erfüllt hat. Ab dem Jahr 70 nach Christus, Zerstörung von Jerusalem durch die Römer, in einem furchtbaren Krieg, wurde das jüdische Volk in einem Prozess von Jahrhunderten wörtlich über alle 5 Kontinente zerstreut. Von Südamerika, Chile, Argentinien bis nach China, Japan, Philippinen, Thailand, Indonesien. Und sie wurden von Nordamerika, Alaska, Kanada, USA zerstreut bis nach Australien, Neuseeland und wirklich von Schweden, Norwegen, Finnland bis nach Südafrika. Also genau so erfüllt, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Nun lesen wir in diesem Vorbereitungskapitel im Blick auf den Ebal-Altar ein paar weitere Verse. 5. Mose 27, 4. Und es soll geschehen, wenn ihr über den Jordan gezogen seid, so sollt ihr diese Steine, betreffs welcher ich euch heute gebiete, auf dem Berg Ebal aufrichten. Und du sollst sie mit Kalk bestreichen. Und jetzt kommt die zusätzliche Angabe für den Altar. Und du sollst dort, also auf dem Berg Ebal, dem Herrn, deinem Gott, einen Altar bauen. Einen Altar von Steinen. Du sollst kein Eisen über dieselben schwingen. Von ganzen Steinen sollst du den Altar des Herrn, deines Gottes, bauen. Und du sollst dem Herrn, deinem Gott, Brandopfer darauf opfern. Und du sollst Friedensopfer opfern und da selbst essen und dich freuen vor dem Herrn, deinem Gott. Eigenartig, diese Anweisung. Und warum eigentlich nicht auf dem Berg Ebal, nicht auf dem Berg Gerizim, dem Segensberg, aber ein Altar auf dem Ebal? Und mit genauen Anweisungen, die Steine dürfen nicht zugehauen sein. Natürliche, unbehauene Steine und kein Eisenwerkzeug darf man verwenden. Das hatte Mose auch schon früher so angewiesen. Ganz grundsätzlich, wenn man überhaupt einen Altar baut, ich lese aus dem Kapitel der 10 Gebote, 2. Mose 20, gerade im Anschluss an die 10 Gebote wird gesagt, wie man einen Altar baut. Und auch da wird wieder gesagt, kein Eisenwerkzeug. Aber noch mehr. Zweite Mose 20, Vers 24. Einen Altar von Erde sollst du mir machen. und darauf opfern deine Brandopfer und deine Friedensopfer, dein Kleinvieh und deine Rinder, an jedem Ort, wo ich meines Namens werde gedenken lassen, werde ich zu dir kommen und dich segnen. Das sind Anweisungen im Fall, wenn man einen Altar baut, aus Erde. Aber jetzt aus Steinen. Und wenn du mir einen Altar von Steinen machst, so sollst du ihn nicht von behauenen Stein bauen, denn hast du deinen Meißel darüber geschwungen, so hast du ihn entweiht. Und du sollst nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen, damit nicht deine Blöße an ihm aufgedeckt werde. Zwei klare Aussagen, unbehauene Steine und kein Metallwerkzeug und weiter auch keine Stufen, nur eine Rampe. Das mit der Rampe ist schnell erklärt. Die Kanaaniter waren ja die Ureinwohner im verheißenen Land. Und die haben sich religiös so pervers entwickelt. Die haben eine Religion aufgebaut, wo Baal, der Fruchtbarkeitsgott, eine zentrale Rolle spielte. Und da spielte rituelle Unzucht, Hurerei, eine ganz zentrale Rolle, um Baal damit dazu zu bringen, dass er Fruchtbarkeit gebe für das Land. Und darum spielte natürlich Entblößung und Unsittlichkeit eine ganz wichtige Rolle bei diesen Kulten. Ein schönes Beispiel aus der Archäologie, gehen Sie mal nach Megiddo, zu den Ausgrabungen dort in Nordisrael. Und bei den tiefsten Schichten hat man dort einen kanaanitischen Altar, gerade aus der Zeit etwa vor 4000 Jahren, ein bisschen mehr, haben wir stehen lassen, und dort sehen Sie ein Rundaltar mit Treppen. Das war eben typisch. Aber Israel durfte keine Treppe haben. Das heißt, die Priester, wenn sie eben da auf dem Altar hochgingen, um die Opfertiere darauf zu setzen, die Opferteile der Tiere aufs Feuer zu legen, da mussten sie eben auf eine Rampe hochgehen, sodass nicht beim Hochgehen irgendwie etwas von ihrem Körper gesehen wird. Nicht aus Körperfeindlichkeit, einfach um den Kontrast zu machen. Die Kanaaniter, die haben zu tun mit Sucht und Unsittlichkeit, aber der Gottesdienst gegenüber dem Gott der Bibel, dem heiligen Gott, hat gar nichts mit solchen Dingen zu tun. Aber die Frage, was ist das mit dem Eisen? Die alten Rabbiner haben das schon sehr schön erklärt. Sie haben gesagt, Eisen, dieses Metall, spielte in der Weltgeschichte eine wichtige Rolle, um unzählige Menschen zu töten. Ja, denken wir an den Waffenbau bis heute. Und der Altar, sagen die Rabbiner, ist ja der Ort, wo Gott uns Vergebung geben will, wo er uns Leben schenken will. Und darum soll das, was das Symbol des Todes ist, das heißt, das Symbol von dem Menschen das Leben wegnehmen, das soll hier keine Rolle spielen. Und darum unbehauene Steine ohne Werkzeuge. Es geht hier um den Gedanken der Vergebung, des Lebens und der Gnade Gottes. In 5. Mose 11, immer noch in diesen Abschiedsreden, hat Mose noch mehr Hinweise gegeben, und zwar Vers 29, und es soll geschehen. Wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen, so sollst du den Segen erteilen auf dem Berg Garizim und den Fluch auf dem Berg Ebal. Sind sie nicht jenseits des Jordan, hinter dem Weg gegen Sonnenuntergang im Land der Kanaaniter, die in der Ebene wohnen? Gilgal gegenüber bei den Terebinten Mores. Ja, Sie müssen sehen, da werden Anweisungen gegeben, geografischer Art, für ein Volk, das nie in diesem Land war. Also das war alles neu. Und die hatten kein GPS und keine Landkarte. Jetzt wird hier erklärt, also, Segen und Fluch bei Garizim und Ebal. Und diese Berge sind jenseits des Jordans. Hier auf der Karte, also wir haben sie ein bisschen ein bisschen einfacher als die Israeliten damals. Wir haben da eine Karte mit dem Jordantal, das hinunterführt bis ins Tote Meer. Vom See Genezareth und schon vorher führt der Jordan so durch dieses Tief ein, tief eingedrungene Tal, eben das bis zum tiefsten Ort der Welt führt, führt der Fluss das Wasser hinunter. Und hier wird gesagt, sie müssen also über den Jordan gehen. Aber weiter wird gesagt, sind sie nicht jenseits des Jordan, hinter dem Weg gegen Sonnenuntergang. Wo ist der Weg gegen Sonnenuntergang? Nun, Sie sehen hier die Berge des Westjordanlandes. Das sind die zentralen Berge des Landes Israel. Und wenn man hier im Jordantal steht, da gibt es ein ganz markantes Tal, das da nach Westen führt, gegen Sonnenuntergang. Ja? Sieht man dieses Tal? Das ist das Tirzatal. Das Tirzatal führt, wenn man da hochgeht, eben zu dem Berg Gerizim und Ebal. Und hier heißt es hinter dem Weg gegen Sonnenuntergang. Die Himmelsrichtungen in unserer Kultur werden so angegeben: Norden oben, nicht wahr? Süden unten und Osten rechts und Westen links. Ja? Aber in der Bibel orientiert man sich am Orient. Darum orientieren kommt nämlich von Orient. In der Bibel wird Osten genannt vorne. Und auch das hebräische Wort für Osten, Kedem, heißt vorne. Kadima heißt vorwärts. Kedem, Osten, vorne. Und Westen wird genannt hinten. Und Süden wird genannt rechts. Darum Teman. Das Wort Teman heißt Süden, aber das heißt eigentlich das Rechtsliegende. Und dann der Norden ist das Linksliegende. Wenn man das mal weiß, dann versteht man einige Bibelstellen besser. Wenn gesprochen wird von rechts und von links und versteht nicht, wie das gemeint ist. Ja, eben. Rechts ist Süden, links ist Norden. Darum in Joel 2 zum Beispiel, das hintere Meer und das vordere Meer wird dort erwähnt. Das hintere Meer ist das Mittelmeer und das vordere Meer ist das Tote Meer im Osten. Ja, also hinter dem Weg, das heißt also da das Tirzatal hoch und ganz da hinten und dort ist tatsächlich Ebal und Gerizim und dort ist eben auch der Ort der Terebinten Mores. Das sind diese Terebinten, die wir erwähnt hatten in 1. Mose 12, da wo Abraham bei Sichem den Altar gebaut hatte, bei den Terebinten Mores. Nun lesen wir, im dritten Teil geht es jetzt um die Ausführung, in Josua 8, Vers 33, wie schließlich das alles nach Moses Anweisungen ausgeführt wurde. Und ganz Israel und seine Ältesten und Vorsteher und seine Richter standen an dieser und an jener Seite der Lade, der Bundeslade. Den Priestern, den Leviten gegenüber, welche die Lade des Bundes des Ewigen trugen, der Fremdling wie der Eingeborene, die eine Hälfte gegen den Berg Gerizim hin und die andere Hälfte gegen den Berg Ebal hin. Wie Mose, der Knecht des Herrn, im Anfang geboten hatte, das Volk Israel zu segnen. Und danach las er alle Worte des Gesetzes, den Segen und den Fluch, nach allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist. So wurde das hier dann ausgeführt. Und weiter liest man dann in Vers 30, damals baute Josua dem Herrn, dem Gott Israels, einen Altar auf dem Berge Ebal. So wie Mose, der Knecht des Herrn, den Kindern Israel geboten hatte. Wie im Buch des Gesetzes Moses geschrieben ist. Ein Altar von ganzen Steinen, über die man kein Eisen geschwungen hatte. Und sie opferten darauf dem Herrn Brandopfer und schlachteten Friedensopfer. Jetzt gehen wir auf die Suche nach dem Altar. Und zwar gestaltet sich das ein bisschen schwierig. Im 19. Jahrhundert entstand ja die moderne Wissenschaft der biblischen Archäologie. Sie sehen, das ist eigentlich noch ein bisschen eine junge Wissenschaft. Wenn man denkt, die moderne Physik, moderne Astronomie, das hat so begonnen in der Neuzeit, so nennt man die Zeit um 1500 herum, nicht wahr? Und ganz stark durch die Reformation wurden die Wissenschaften gefördert. Aber Archäologie kam ein bisschen später auf. Und die Archäologie der biblischen Länder, damit meint man biblische Archäologie, die kam so richtig auf im 19. Jahrhundert, weil die Franzosen und die Engländer ebenso viel Länder im Nahen Osten besetzten. Und das war natürlich die Gelegenheit für manche Beamte und sonst auch Militärs und so weiter, so nebenbei dann ein bisschen Forschung zu betreiben. In dem Gebiet, was heute Irak ist, das ist ein biblisches Land, das ist Assyrien, Babylonien, oder in anderen Gegenden und auch im Land Israel. Und da haben also manche versucht, den Josua-Altar zu finden. Und keiner hat ihn gefunden. Und das waren gute Leute. Und das ging auch weiter im 20. Jahrhundert und keiner hat etwas gefunden. Bis schließlich Adam Sertal ihn gefunden hat. Und wie ist es gegangen? Adam, er wurde übrigens dann Professor an der Universität in Haifa, hat Archäologie studiert. Aber dieser Mann war ein säkularer israelischer Archäologe, also einer, der nicht viel von der Bibel hielt. Aber er hat sich doch auch mit diesem Thema Josua-Altar beschäftigt und hat eben gedacht, ich suche ihn woanders. Oder ich suche mal überhaupt woanders auf dem Ebal. Und der hat also nicht, ich weiß, Sie wären doch auch auf die Idee gekommen, mal mit Suchen zu beginnen, hier auf dem Bergabhang gegen Sichem runter. Ja, irgendwo da am Abhang oder auf dem Ebal. Ja, da haben auch alle gesucht. Keiner wäre auf die Idee gekommen, gehen wir mal auf die andere Seite runter. Und nicht gerade oben, sondern einen Abhang runter und nochmals einen Abhang runter. Und da hat er ihn gefunden. Also völlig unerwartet. Man kann sagen, so ganz versteckt auf der anderen Seite, von Sichem aus gar nicht zu sehen. Ja, da kann man sich fragen, hat das etwas zu bedeuten? Jetzt sieht man hier schon diese So, jetzt habe ich dann wieder meinen Laserpointer. Sehen Sie diese Mauer da? Die ist ihm besonders aufgefallen. Natürlich, da gibt es noch viele andere Mäuerchen, denn die Palästinenser haben da auch Landwirtschaft betrieben und da ist es nötig, dass man so um die Felder herum Mäuerchen baut. Aber das ist so ein ganz spezielles Mäuerchen da. Sehen Sie das? Und das hat er dann genauer inspiziert. Und zwar eben nicht auf der Berghöhe, sondern zwei kurze Abhänge runter. Und da hat er es gefunden. Und interessant, im Bibeltext steht, dass dieser Altar ist Be'eval. Nicht Al-Eval, das wäre auf dem Ebal. Aber Be heißt in, also in dem Berg Ebal. Und das passt natürlich wunderbar. Da schon noch auf dem Berg, klar, aber eben zwei Abhänge weiter runter als die Bergeshöhe. Da sind wir beim Altar. Und was auch noch auffällt, das gibt im Ganzen eben da diese, mit dieser Mauer einen großen Vorhof und innerhalb dieses großen Vorhofs um den Altar, den man hier sieht, herum nochmals eine Mauer. Das sind eigentlich zwei Vorhöfe, wie später beim Salomo-Tempel. Da gab es auch zwei Vorhöfe. Und der zweite Vorhof, dort war dann der Altar und das Tempelhaus. Und was auch noch auffällt, wenn man wirklich mal da vor Ort ist, ich bin mit meiner Frau im April zum ersten Mal dahin gegangen. Ich wollte schon längst gehen, das war ein alter Wunsch. Aber jedes Mal hat das irgendwie nicht geklappt mit der besonderen Erlaubnis der israelischen Armee. Und jetzt hat es so gut geklappt. Und wenn man da vor Ort ist, sieht man eben Dinge, die man auf der Landkarte nicht unbedingt feststellen würde. Wenn man das nur auf der Landkarte studiert, sieht man diese Anhöhe da. Wir sind jetzt beim Altar zu. Das eignet sich richtig für Zuschauer, sodass Tausende aus dem Volk Israel dort auf dem Abhang sitzen können und zuschauen können, wie die Leviten und die Priester aus dem Stamm Levi die Opfer darbringen auf dem Altar. Und hier eben der Altar selbst. Hier sieht man den Altar und das ist auch eine Überraschung. Das ist der eigentliche Altar, dieses Quadrat. Sieht man das? Aber da innen hohl, was hat das zu bedeuten? Meint ihr doch, erwartet alles schön gefüllt mit Steinen, ja? Aber da innen hohl. Und dann rundherum gibt es so eine Rampe, wo die Priester stehen konnten, um so von da aus die Opfer auf dem Altar da zu richten. Und was noch weiter auffällt, sieht man hier, gibt es eine Rampe hoch. Keine Treppen. Und haben Sie gesehen, die Steine sind unbehauen. Also beide Bedingungen, um ganz klar nicht kananäisch zu sein, nicht kananitisch zu sein. Rampe und unbehauene Steine. Das ist da schön erfüllt. Ja, ich habe das ein bisschen versucht zu ordnen, mit Strichen, damit man besser sieht. Also hier die Rampe hoch, da der eigentliche Altar, hier rundherum so eine Erhöhung, wo die Priester von da aus die Opfer bedienen konnten. Und hier sieht man zwei offene kleine Höfe. Da hat man ganz viel Krüge gefunden. Krüge für Speisopfer. Also das war so ein Aufbewahrungsort. Nun, interessant, der Altar ist quadratisch. Das war ja so nicht vorgeschrieben speziell, aber das entspricht genau dem Altar der Stiftshütte, die die Israeliten nach dem Auszug aus Ägypten gebaut hatten. Der musste nach 2. Mose 30 quadratförmig sein. Und Hörner haben an den Enden genauso quadratisch und der war da innen offen. Da gab es auf halber Höhe ein Gitter, darauf hat man das Holz aufgelegt und so die Opfer da hineingetan. Und das erinnert hier genau an die gleiche Situation bei dem Altar der Stiftshütte. Und da drin hat man ganz viel Asche gefunden. Also ganz klarer Beweis, dass hier geopfert wurde. Und man hat Unmengen von Knochen gefunden, aber nur von koscheren Tieren. Also von Schafen und Ziegen, Rindern und Darmhirschen. Aber Darmhirsche sind nach 5. Mose 14 auch koschere, reine Tiere. Ja, und sieht man hier im zweiten Tempel zur Zeit von Jesus Christus, da der Altar hatte eine ganz imposante Rampe, aber eben keine Stufen. Und da haben wir schon beides, die Rampe und eben auch die Tatsache, dass es so ist wie bei der Stiftshütte. Hier von der Seite, jetzt sieht man wieder die Rampe noch besser. Eigentlich sind es zwei Rampen. Eine Rampe, um ganz hoch auf den Altar zu kommen und eine zweite Rampe daneben. Da kommt man auf den erhöhten Absatz für die Priesterin. Und genau das hatte man auch beim zweiten Tempel. Auch da gab es zwei Rampen, eine Rampe ganz hoch und eine Rampe, um auf den Absatz zu kommen, rund um den Altar. Also auch da, die Übereinstimmungen sind ganz eindrücklich. Und warum eigentlich quadratförmig? Nicht wahr? Im Opfer geht es ja um den Gedanken, dass Gott uns Menschen vergeben möchte, unsere Schuld vergeben möchte, indem ein unschuldiger Stellvertreter stirbt an unserer Stelle, damit wir verschont bleiben. Zum Beispiel ein Lamm wurde geschlachtet, das ist ein unschuldiges Tier, es stirbt, sein Blut muss fließen für den, der das Gesetz Gottes gebrochen hat. Der Schuldige musste jeweils, so wie das in 3. Mose 5 gesagt, seine Sünde bekennen, Gott bekennen und bereuen. Und so spricht der Altar also von Gottes Güte, von Gottes Liebe. Er ist bereit, uns zu vergeben. Aber Gott ist nach der Bibel nicht nur Liebe, 1. Johannes 4, Gott ist Liebe, sondern 1. Johannes 1 sagt, Gott ist Licht. Und gar keine Finsternis ist in ihm. Das heißt, das gibt ein Spannungsfeld. Wenn Gott Liebe ist, dann kann er uns vergeben. Aber einfach vergeben und das Unrecht ist gar nicht gesühnt. Dann stellt sich die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Nicht wahr? Wenn man irgendjemandem, der ein schweres Vergehen begangen hat, sagt, ja, das ist okay, ich vergebe. Ja, aber die Frage ist dann, ist das gerecht? Wo ist die Gerechtigkeit? Nicht wahr? Einmal hat jemand einer Bekannten von mir gesagt, ja, Gott wird allen Menschen einmal vergeben. Und war ein Jude. Und war einer, der die Nazi-Zeit überlebt hatte. Es gibt über ihn einen Film, ganz berühmten Film, darum sage ich jetzt den Namen nicht. Ja, weil ich etwas Persönliches sage. Und das soll anonym bleiben. Er sagte, ja, Gott vergibt allen. Und dann sagte meine Bekannte, ja, dann wirst du Hitler auch wieder sehen. Und dann wurde er böse. Und zu Recht. Da wurde er böse. Warum? Weil da ist die Frage der Gerechtigkeit offen. Ja? Und das ist der Konflikt. Gott ist Liebe, aber Gott ist auch gerecht. Und jedes Unrecht muss bestraft werden. Aber in dem Altar wird dieser Konflikt gelöst. Dass Gott zwar vergibt, aber einer muss sterben. Aber eben hier ist nicht der Schuldige, sondern ein Unschuldiger, der seine Stelle, seinen Platz einnimmt. Und Sie sehen, das ist eigentlich im Grunde genommen genau das Evangelium des Neuen Testaments. Aber das ist nicht einfach im Neuen Testament plötzlich so, sondern das ist durchs Alte Testament vorbereitet, durch die Opfer. Jawohl, Gott hat schließlich die ganze Welt geliebt und hat seinen einzigen Sohn gegeben, damit er, der Gerechte, sterben würde an unserer Stelle und das Gericht Gottes, das wir für jede Übertretung seiner Gebote verdient haben, das hat er auf sich genommen. Und damit ist Gott gerecht, denn er hat nicht irgendein Unrecht so vorbeigehen lassen, Augen zu, sondern er hat das Unrecht bestraft und darum kann er uns vergeben. Und der Altar, der quadratförmig ist, drückt das genau aus, dass Gottes Liebe ist völlig in Harmonie mit Gottes Gerechtigkeit. Und man darf Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe nicht gegeneinander ausspielen. Das ist in perfekter Harmonie. Und dieser Konflikt, dieser Widerspruch wird nur gelöst in Jesus Christus. Ja, da sehen wir schon einiges von dem Geheimnis des Altars auf dem Berg Ebal. Und nun, Adam Sertal, der war so überwältigt über diese Entdeckung. Wie das plötzlich so genau mit der Bibel ja übereinstimmt. Und er sagte sich, wie kann ich weiter ein säkularer Israeli sein? Und der wurde wirklich ein Mann, der brennend wurde für die Bibel, durch seine eigenen Forschungsarbeiten. Aber er hat dann festgestellt, dieser Altar datiert etwa aus der Zeit des 13. Jahrhunderts vor Christus. Also 1200, sagen wir 1250 vor Christus. Aber nach der strengen biblischen Chronologie war ja die Eroberung von Jericho früher, 1566. Und auch diese Mauern, die nach außen runtergefallen sind, die werden ja datiert auf diese Zeit. Und dann war Jericho für Jahrhunderte keine Stadt mehr. Aber dann fand Adam in diesem Altar noch einen älteren Altar. Das heißt also, der ursprüngliche Altar war da, wie ich das eingezeichnet habe. Es war ein Rundaltar aus unbehauenen Steinen. Und das war der Altar, den Josua errichtet hatte. Und später in der Richterzeit, als dieser Altar schon einige Jahrhunderte alt war und er zerfällt sehr schnell. Also es ist unglaublich, wenn man denkt, Adam Sertal hat den Altar in den 80er Jahren entdeckt und dann wurde er auch ein bisschen hergerichtet und so weiter. In der Zwischenzeit ist er ja verstorben und jetzt zerfällt er schon wieder. Also wenn Sie ältere Fotografien anschauen, dann denken Sie, oh, das war aber schöner als was Roger Liebe gezeigt hat. Ja, aber in der Zwischenzeit schon wieder zerfallen. Also man muss wirklich ständig reparieren. Und so hat man also in der Richterzeit später den Altar erweitert und renoviert. Aber es ist quasi fließend übergegangen und darum nenne ich ihn immer noch Josua-Altar. Ja, einfach renoviert und erweitert. Aber eben genau nach den Spuren, wie der Altar später war im Tempel und auch wie er in der Stiftshütte war. Mit diesen Kennzeichen. Aber noch etwas Interessantes. Schauen wir mal diese Mauer an, um den Altar herum. Dieser heilige Bereich. Das sieht aus wie eine Fußsohle. Stimmt's? Das ist doch ein Fußabdruck. Ja, also hier, Ferse. Und dann geht's da ein bisschen rein. Das muss so sein, ja. Und da nach vorne, wo dann die Zehen sind. Eine Fußsohle, ein rechter Fuß ist das. Was hat das zu bedeuten? Ja, in Josua 1, bevor Josua über den Jordan ging, um das Land zu erobern, sagte ihm Gott, ich lese aus Josua 1, Vers 1. Und es geschah nach dem Tod von Mose, dem Knecht des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses, und sagte, mein Knecht Mose ist gestorben, und nun mache dich auf, gehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen gebe, das ich ihnen, den Kindern Israel, gebe. Jeden Ort, das ist jetzt Vers 3, jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben. So wie ich zu Mose geredet habe. Also, das Land war ihnen zugesagt, grundsätzlich, aber das nützt ja nichts, wenn sie es nicht erobern und in Besitz nehmen. Und hier wird gesagt, jede Fußsohle, die aufgesetzt wird, ist eine Inbesitznahme des Landes. Und ausgerechnet da beim Josua-Altar findet man diese Mauer in Form einer Fußsohle. Adam Sertal ist dann weitergegangen, das ganze Tirzatal runter, ins Jordantal. Und dann fällt ihm auf, oh, das gibt's noch anderswo. Also gerade bevor man aus dem Jordantal zum Tirzatal kommt, um dann hochzugehen, diesen Weg nach Sonnenaufgang, ja, dort findet man auch eine solche Stelle. Sieht man diesen Fußabdruck? Und hier einen Rundaltar. So wie der ursprüngliche Josua-Altar ein Rundaltar war. Ja? Und das ist beim Kibbutz Argaman, das heißt Purpur, da im Jordantal unten. bin da hochgegangen, den Berg, ist auch wieder, der Berg gibt hier so eine Rampe, wo dann tausende von Leuten sitzen können und runterschauen können zu dem, was da auf diesem Altar gemacht wird, aber genau deutlich wieder ein Fußabdruck. Grandios. Und Sertal ging weiter und er hat ein zusammenhängendes Netz im Jordantal eben bis hinauf Tirzatal nach dem Berg Ebal gefunden. 6 solche Orte sind bis heute bekannt. Vielleicht gibt es noch mehr, aber Sie müssen auch mal, ja, mal spazieren, wandern gehen und Augen offen halten. So geht das in der Archäologie auch heute noch. Da kann man immer noch neue Dinge entdecken. Das hat niemand vor Sertal entdeckt. Komisch, oder? Und es ist eigentlich so klar, was da ist. Also das ist alles in diesem Zusammenhang mit dem, dass Israel gekommen ist vom Jordantal, das Tirzatal hoch und dann nach dem Berg Ebal. So, und jetzt stehen wir da oben auf dem Berg Ebal, da beim Altar und schauen runter ins Tal. Also auf dieser anderen Seite, sicher im abgewandten Seite. Da, wo es niemand erwartet hätte. Und da sieht man das Tirzatal, da unten. Und wenn man genau runterschaut, sieht man sogar den Hügelhaufen da unten von der biblischen Ortschaft Tirza, die ja für die 10 Stämme eine Zeit lang die Königsstadt war. Da unten. Jetzt aber bevor wir weitergehen, und ich möchte ja nicht, dass Sie jetzt beginnen einzuschlafen, mache ich einen kurzen musikalischen Unterbruch und dann kommen wir wirklich zum Geheimnis hin. Kurzer Unterbruch und zwar spiele ich Ihnen ein Stück, das eine Mischung ist von Komposition und Improvisation. Und zwar ist es eine Fantasie über ein israelisches, ein hebräisches Lied, Hine Matov Umanaim, Shevet Achim Gam Yachad. Das ist Psalm 133, Vers 1. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder auch einträchtig beieinander sitzen. Sie werden zuerst eine Einführung hören, eine Introduktion. Da merken Sie dann, in welcher Tonart wir sind. Ganz klar in D-Moll. Eine Tonart, die sehr bevorzugt ist für manche israelische Lieder. Sie ist ein bisschen melancholisch und doch nicht dunkel. Nicht so dunkel wie C-Moll, sondern melancholisch, aber nicht so dunkel. Und dann in einem zweiten Teil kommt das Thema und das wird dann verarbeitet und abgespalten, müssen darauf achten, plötzlich kommt es wieder oder auch nur Bruchstellen, Bruchstücke des Themas und dann zwischendurch mal eine Aufhellung nach D-Dur hin. Das sind dann achten und dann der Abschluss. Ja, ich hoffe, Sie sind wieder fit und wir schaffen jetzt den Schluss. Wie gesagt, hier Blick ins Tirzatal, hier noch eine etwas genauere Karte. So, jetzt habe ich den Pointer wieder. Eine etwas genauere Karte hier mit dem Tirzatal. Und am Ende eben findet man den Berg Ebal und gegenüber der Berg Garizim. Hier Blick hinunter und hier im Zoom sieht man diesen Hügel, das sind die Überreste von der Stadt Tirza aus der Bibel. Also da gäbe es noch einige Arbeit zu machen, da könnte man noch vieles finden. Und nun ist dieses Tirzatal sehr wichtig in der Geschichte von Jakob. Abraham, sein Sohn Isaak, Jakob, das waren die 3 Erzväter, nicht wahr? Und wie war das mit Jakob? Der hat seinen Vater so brutal betrogen, weil er das Erstgeburtsrecht unbedingt wollte, um jeden Preis, obwohl das ihm von Gott ja zugesagt war. Aber er meinte, er müsse das mit seinen Tricks in seinen Besitz bringen, hat seinen Vater brutal betrogen und dann gibt die Mutter ihm den Rat, schau, jetzt will dein Bruder Esau dich umbringen. Jetzt rate ich dir, gehe nach Padan Aram, also nach Nordsyrien zu meinen Verwandten, dann kannst du dort heiraten. Und wenn dann dein Bruder sich wieder beruhigt hat und alles vorbei ist, schicke ich Leute zu dir und die sollen dich dann zurückholen. Ja, das war so ihre Überlegung. Die Mutter hat den Sohn angewiesen, den Vater zu betrügen, aber sie sollte ihn nie mehr sehen. Sie starb nämlich vorher. Sie verlor den Sohn. Hals über Kopf flüchtet Jakob, er geht nach Padan Aram und lernt dort, was es heißt, betrogen zu werden. Er verliebt sich dort in seine Cousine und das ist Rahel. Das war die Frau seines Lebens. Das war ihm sofort klar und er war bereit, 7 Jahre dafür zu dienen. Und dann kommt die Hochzeit und am anderen Tag, am Morgen, stellt er fest, das war gar nicht Rahel, das war die Schwester, die mir gegeben wurde. Also da gab es keine Psychiatrien und so. Der musste einfach weiterleben können. Eine furchtbare Geschichte, wo einer lernte, was heißt es, brutal betrogen zu werden. Und es ist wirklich eine sehr verdrehte Geschichte. Und schließlich heiratet er ja 4 Frauen. Die Rahel auch, aber noch 3 falsche dazu. Furchtbar und ein ständiger Streit in der Familie. Polygamie ist wirklich nicht für den Menschen gemacht. Das ist Programmierung für Streit in der Familie, Eifersucht. Und so war das, wird alles beschrieben in 1. Mose. Sie sehen, die Bibel berichtet die Dinge, wie sie waren, ohne sie zu beschönigen. In den Heldengeschichten der anderen Völker, da wird immer das Gute der Helden herausgehoben und ihre falschen Wege werden nicht aufgezeigt. Und die Wahrheit der Bibel kann man allein schon daran erkennen, dass die Erzväter Israels dargestellt werden, so wie sie waren. Aber eben schließlich durfte dieser Jakob wieder zurückkehren ins Land, ins verheißene Land. Und die Bibel berichtet, wie er, das müssen Sie alles in Ihrer Bibel im 1. Buch Mose nachlesen, wie er dann über den Jabbok-Fluss kommt. Der Jabbok-Fluss ist hier auf heute jordanischem Boden und da kommt er dann ins Jordantal und geht das Tirzatal hoch, weil er dann nach Sichem geht. Das war sein Weg zurück in das Land, das er durch seinen Ungehorsam, durch seine Sünde verloren hatte für 20 Jahre. Und es war reine Gnade Gottes, dass er wieder zurückkehren durfte. Und da kam er also über den Jabbok. Ich habe das falsch angezeigt vorhin. Sehen Sie korrekt da? Da ist der Jabbok-Fluss. Dann hier in das Jordantal und so direkt ins Tirzatal. Jetzt ist es schön. Ja? Und dann kam er also da unten am Berg Ebal, wo später Josua den Altar bauen sollte. Vorbei, ging dann unten durchs Tal weiter bis nach Sichem. Also der Josua-Altar ist genau da gebaut worden, wo man einen Blick hat auf den Rückkehrweg des Patriarchen Jakob, der alles verloren hatte, aber aufgrund der Gnade Gottes und der Vergebung durfte er zurückkehren durchs Tirzatal an den Ort der Verheißung in Sichem. Und darum ist natürlich diese Platzierung des Altars von ganz besonderer Bedeutung. Und eben, wie gesagt, eigentlich etwas versteckt. Und das hat seine Bedeutung. Israel bekam die 10 Gebote und diese Hunderten von Gebote in den 5 Büchern Mose als Spiegel, um zu zeigen, ihr seid gar nicht Menschen mit einem guten Kern. Unser Kern ist eben gerade böse. Und darum brauchen wir Vergebung. Aber das Gesetz, das sollte zeigen, ihr seid ja gar nicht fähig, Gottes Gebote zu erfüllen. Wenn Gott sagt, du sollst, dann merken wir in uns gerade das Gegenteil. Das will man nicht machen. Und wenn Gott sagt, du sollst nicht, Dann kann man in sich selber spüren, diesen Drang, genau das zu tun. Und so macht das Gesetz eben die Sündhaftigkeit des Menschen deutlich. Und warum wollte Gott das deutlich machen? Um zu zeigen, wir brauchen jemanden, der uns aus dem Problem der Sünde und der Bindung an die Sünde erlöst und befreit. In Galater 3, Vers 10 schreibt der Apostel Paulus als ehemaliger orthodoxer Jude, denn so viele aus Gesetzeswerken sind, also alle Menschen, die mit dem Einhalten von den Geboten des Gesetzes vor Gott kommen wollen, das sind die, die aus Gesetzeswerke sind, sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Das ist genau dieser Fluch, den ich noch speziell vorgelesen hatte, als Nummer 12 von den Leviten. Nicht wahr? Als sie da zwischen Ebal und Gerizim waren, die 6 Stämme und die 6 Stämme, und dann die Leviten haben die 12 Flüche aufgesagt, und das war der 12. Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Mag ich mich mal erinnern, hatte mich mit Michael getroffen. Das war ein orthodoxer Jude aus Zürich-Enge. Dort ist das orthodoxe Quartier in Zürich. Enge-Quartier. Und wir haben abgemacht, dass wir zusammen über den Messias sprechen. Er hat mich zu sich nach Hause eingeladen. Und dann habe ich ihm mal vorgelesen, schau mal da, 5. Mose 27. Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Einmal ein Gebot brechen und du stehst unter dem Fluch. Und jetzt? Das war schockierend. Das war schockierend. Aber das steht so in der Bibel. Aber dann geht Paulus im gleichen Kapitel weiter und sagt, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Das ist ein Zitat aus 5. Mose, jetzt nicht 27, sondern ein paar Kapitel vorher. Also im gleichen Buch kommt dieser Vers vor und der Apostel Paulus bezieht das dann auf Christus, auf dass der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen käme. Ja, wir sind unter dem Fluch und da muss man erkennen, wir brauchen einen Erlöser. Jesus Christus ist gekommen und er hat genau diese Stelle auf 5. Mose, verflucht ist jeder, der am Holze hängt, erfüllt. Er ließ sich an ein Kreuz nageln und hat den Fluch, der da lastete, auf sich genommen, um Segen zu bringen für die ganze Welt. Und da sehen wir den Ausweg aus dem Dilemma des Gesetzes. Ja, was soll man tun? Jeder steht ja eigentlich unter dem Fluch. Und darum mit dem Alten Testament, wenn Sie weiterlesen, durch die biblischen Bücher hindurch, wird immer wieder hingewiesen, in Hunderten von Prophezeiungen, auf den kommenden Messias. Und schließlich in Jesaja 53, wird er beschrieben als der Knecht Gottes, der für unsere Sünden stirbt. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und dort steht auch, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Aber das ist nicht einfach so direkt gerade so präsentiert, sondern zuerst kommt dieser Test mit den Geboten, kann man das einhalten? Und dann wird das langsam vorbereitet und wird der Ausweg gezeigt. Und genau so ist der altarhältigen und eben schelmischen Menschen wurde ein Anbeter Gottes, eben durch die Gnade. Und davon spricht dieser Altar. Und das war gerade unser Hochzeitstag, als endlich mal mein Wunsch in Erfüllung ging, erstes Mal zum Ebal-Altar zu gehen. Und das war die Gelegenheit, um eben über diese Dinge nachzudenken. Gerechtigkeit Gottes, Gesetz, Fluch, Unfähigkeit, diese Gebote zu tun, aber es gibt einen Ausweg durch die Gnade Gottes. Rechteck, Gerechtigkeit Gottes entspricht genau der Liebe Gottes und so weiter. Und ja, da sind wir auf dem Heimweg. Man sieht im Hintergrund noch die Steine von dem Fußabdruck. Und wir haben uns beide entschieden, meine Frau und ich, seit vielen Jahren natürlich, diesen Weg der Gnade Gottes zu gehen. Aufgrund des Gesetzes, aufgrund von Leistung, es geht nicht. Und das ist ja auch gerade das, was für viele Katholiken ein Problem ist. Das ist genau das gleiche Problem wie im orthodoxen Judentum. Man denkt, aufgrund von Leistung könnte man etwas verdienen. Es geht nicht. Aber das ist gerade das Geheimnis des Josua-Altars. Es gibt aber einen Weg der Gnade, wie Gott uns vergibt, wenn wir unsere Schuld bekennen, vor Gott bereuen und auf das Opfer von Jesus Christus schauen. Der Gerechte, der für uns gestorben ist. Eben, Gott ist gerecht. Jede Schuld musste bestraft werden, aber sie konnte an seinem Sohn bestraft werden, stellvertretend. Aber nur dann, wenn wir uns mit ihm identifizieren und dieses Opfer in Anspruch nehmen, wird es uns zugerechnet. Nicht automatisch, es gibt keine Allversöhnung. Alle kommen mal am Schluss in den Himmel. Sonst würde man dann Hitler auch begegnen. Und man merkt, das geht ja nicht auf. Nein, aber man muss sich ganz persönlich entscheiden, so wie das damals bei den Opfern war. Bei den Sündopfern musste man die Hände auf den Kopf aufstützen. Das bedeutete, ich mache mich eins mit dem unschuldigen Opfer. Das Opfer übernimmt quasi meine Schuld und stirbt an meiner Stelle. So muss man das Opfer von Jesus Christus für sich in Anspruch nehmen. Und so ist das Geheimnis des Altars eine Antwort für alle aus dem orthodoxen Judentum. Es ist eine Antwort für alle Katholiken, aber auch für alle Buddhisten. Dort geht es genauso mit diesem Punkt des Systems. Die Menschen sind sehr, zum Beispiel in Thailand, sie sind sehr darauf aus, gute Dinge zu tun. Und es ist auch so, jede Firma wird sogar vom Staat verpflichtet, die müssen spenden. Die können dann aussuchen, welche Organisationen sie gerne unterstützen müssen. Aber das ist, alle müssen spenden und das gehört eben zum Buddhismus. Man muss Gutes tun, um schließlich dann einmal ein gutes Karma zu bekommen. Das heißt mit anderen Worten, guten Segen zu bekommen. Alles immer auf Leistung aufgebaut. Aber natürlich ist es gut, wenn eine Firma spendet. Das sollen sie ruhig weiter tun. Aber nicht denken, man könne bei Gott etwas verdienen. Das geht nicht. Man muss sich entscheiden für den Weg der Gnade. Und jetzt ganz zum Schluss noch eine kleine Zugabe. Das macht man ja auch schon so, wenn ein Konzert schön war, dann soll es eine Zugabe geben. Und es gibt ja dann auch Konzerte, da wird nicht so viel geklatscht und dann gibt der Künstler doch eine Zugabe. Ja, kann man beurteilen, wie man will. Aber mir geht es jetzt eben darum, einfach das noch als kleine Perle hinten anzuhängen. Die Samariterin am Jakobsbrunnen. Die meisten kennen die Geschichte aus dem Neuen Testament. Jesus Christus ist nachts gewandert mit seinen Jüngern, weil es am Tag ziemlich gefährlich war, als Jude durch die samaritischen Gebiete zu gehen. Und darum ist er nachts gewandert, kommt am Morgen an, um 6 Uhr, hier beim Brunnen, Jakobsbrunnen, außerhalb von Sichar. Hier ist übrigens das Josefsgrab. Und hier ist Sichem, die Ausgrabung, die ich gezeigt habe. Und hier hinten am Fuß des Ebal ist die arabische Ortschaft Askar. Das ist das biblische Sichar. Ja? Und diese samaritische Frau, sie war 5-mal verheiratet, jedes Mal ging es daneben. Und dann lebte sie mit ihrem Freund im Konkubinat. Und diese Frau kommt um 6 Uhr morgens an diesen Brunnen und Jesus Christus ist da. Die Jünger sind weggegangen, um einzukaufen. Und es kommt zu einem persönlichen Gespräch. Und der Herr Jesus beginnt nicht mit ihrem Problem, sondern er baut ein wunderbares Gespräch auf, bittet sie, sie soll doch ihm Wasser geben aus diesem Brunnen. Und so kommt ein Gespräch in Gang, bis sie schließlich realisiert, dieser Mann muss ein Prophet sein. Und schließlich wird es ihr sogar klar, das könnte der Messias sein. Die Samariter warten ja auch auf den Messias. Und also ein wunderbares Gespräch. Und dann sagt der Herr Jesus, dieses Wasser, wenn man das hier trinkt, in diesem Brunnen, da hat man wieder Durst nachher. Ich könnte dir Wasser geben, da wirst du in Ewigkeit nicht mehr Durst haben. Oh, das möchte ich. Gut, hol deinen Mann und komm hierher. Ich habe keinen Mann. Recht hast du gesagt. 5 Männer hast du gehabt. Das heißt, sie war 5-mal richtig, legal verheiratet. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und dann bringt die Frau noch eine biblische Frage an. Aber nachher geht sie zurück ins Dorf, nach Sichar, und sagt den Leuten, kommt, da ist einer, der hat mir alles gesagt, was ich irgendwie getan habe. Und dabei hat er nur einen Satz gesagt. 5 hast du gehabt, der, den du jetzt hast, ist, und so weiter. Aber die fühlte sich wirklich ins Licht Gottes gestellt. Ihr ganzes Leben war im Licht Gottes. Und alle Schmach und oder alle Scham ist plötzlich verloren. Sie ging ja um 6 Uhr morgens, damit sie möglichst wenigen Leuten begegnete. Und jetzt geht sie zu den Leuten und sagt, da ist einer. Das müsste ja der Messias sein. Und ganz viele Samariter kommen dann zu dem Herrn Jesus und kommen zum Glauben. Aber ist das nicht wunderbar? Wo wohnte diese Frau hier in Sichar am Fuß des Berges des Fluches?